Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Globallokal. Mein Name ist Kaike Brandt und heute spreche ich mit Andrea Krönert, unserer Geschäftsleitung des Eine Welt Landesnetzwerkes und das seit 2012. Wir blicken zurück auf Erfolge, Rückschläge und Herausforderungen damals, aber auch heute. Was hat sich verändert in den letzten Jahren und hat sich diese Arbeit gelohnt und was können wir aus der letzten Zeit lernen? Andrea, erstmal herzlich willkommen nochmal in unserem Podcast. Du warst ja schon mal da.
Ja.
Genau, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, da hast du damals über den Koalitionsvertrag gesprochen.
Ja, es ist einige Jahre her, als wir uns, glaube ich, entschieden hatten, einen Podcast im Eine Welt Landesnetzwerk aufzunehmen. Und genau, der Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung Rot-Rot war von 2021.
Ja, ja.
Also könnte 2022 gewesen sein, dass wir da im Januar das aufgenommen haben.
Ja, ich glaube auch. Und jetzt bist du wieder bei uns im Podcast und der Anlass ist auch ein ganz besonderer, beziehungsweise für uns als Team auch ein trauriger Anlass. Denn du hörst auf mit der Geschäftsleitung. Und wir wollen heute zurückblicken auf die, du hast es vorhin zu mir gesagt, 30 Jahre in der Eine-Welt-Arbeit.
Ja, eigentlich mein ganzes Leben.
Sozusagen dein ganzes Leben. Wie hat's denn angefangen? Also woher kam das Interesse?
Na, ich bin ja noch in der DDR aufgewachsen und im Prinzip hatte ich schon in meiner Schulzeit immer so ein Fernweh und Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit. Damals hieß es noch Entwicklungshilfe. In der DDR eine Solidarität war immer schon mein Interesse, genau. Und ich habe also alles verschlungen, was es gab an Büchern, an Möglichkeiten. Ich hatte mich dann sogar mal, die DDR hatte ja so drei oder mehrere Partnerländer, Nicaragua war eins, Angola, Mosambik und Vietnam. Und ich hatte mich sogar dann mal so ganz am Ende der DDR-Zeit für eine Reise nach Nicaragua schon angemeldet über Kirchens. Es hat dann nicht geklappt, dann kam ja auch die Revolution bei uns in der DDR und dann stand für mich fest, ich bleibe in dem Bereich und ich habe Lateinamerika-Wissenschaften studiert. Ja,
und dann warst du doch in Nicaragua, oder?
Natürlich, während meines Studiums schon. In den Anfang der 90er Jahre war ich mit dem ASA-Programm, also ein Austauschprogramm für Studierende, in El Salvador. Ich habe auch in Nicaragua in einem Projekt mitgearbeitet, mal längere Zeit und später in Guatemala, Mexiko. Also Mittelamerika ist eigentlich mein... Ja, so die entwicklungspolitische Heimat im Ausland.
Mhm. Und was hast du damals mitgenommen? Ich weiß, du hattest auch bei uns im Büro über diese Reisen erzählt und dass sich da auch so ein bisschen dein Mindset auch geändert hat gegenüber der Entwicklungspolitik, beziehungsweise du sagtest ja schon damals Entwicklungshilfe, dass es damals noch ein bisschen anders dargestellt wurde oder auch gemacht wurde.
Na, was ich bei diesen Reisen gelernt habe, das weiß ich noch, ich kam jedes Mal zurück und war eigentlich dann, dachte, meine Arbeit wird hier in Deutschland sein. Also während ich so als Jugendliche dachte, ich will im Ausland arbeiten, will dort irgendwas tun, ich will mich für Gerechtigkeit einsetzen irgendwo auf der Welt, habe ich gemerkt, dass die Arbeit hier vor Ort bei uns in Deutschland, in Europa so wichtig ist, als Bildungsarbeit, als Informationskampagnen und die Gerechtigkeit beginnt letztlich bei uns.
Vor der Haustür.
Vor der Haustür, sozusagen. Hier bei uns. Jeden Tag können wir mit unseren Kaufentscheidungen, mit unseren Entscheidungen, wie wir reisen, dazu beitragen, die Welt ein Stück gerechter zu machen.
Ja, oder auch zum Beispiel politische Arbeit, ne, dass man sich für eine gerechte Entwicklungspolitik einsetzt oder ähnliches.
Genau, nicht nur eine gerechte Entwicklungspolitik, eine gerechte Politik insgesamt, ne? Ja. Handelspolitik, Außenpolitik. Wir wissen jetzt nicht, was jetzt genau, wie es weitergeht, aber wenn es wieder eine rein interessensgeleitende Entwicklungspolitik gibt, ja, also die nicht so sehr von Solidarität lebt, sondern von dem, wo hat Deutschland, Europa, USA, China Interessen und deswegen wird ein bestimmtes Land in die oder eine Richtung unterstützt. Das hat es immer gegeben und das wird es wahrscheinlich auch geben und trotzdem können wir als Zivilgesellschaft dafür sorgen, dass das nicht das einzige Interesse ist, ne? Also dass es wirklich auch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gibt, letztlich so wie es in den Nachhaltigkeitszielen entwickelt wurde.
Und wie hast du, wir haben vorhin schon über dein Studium gesprochen, wie ging es dann für dich weiter? Ich weiß es natürlich schon, aber erzähl nochmal.
Na genau, wie gesagt, ich habe studiert. Ich habe in der Zeit auch zwei Kinder bekommen, beziehungsweise einen Sohn hatte ich schon. Der zweite ist während meines Studiums geboren. Deswegen habe ich für damalige Verhältnisse recht lange studiert, 7 Jahre, mit den beiden Kindern nebenbei. Und habe dann schon aus meinem Studium heraus ehrenamtlich mich damals beim Ökohaus in Rostock engagiert. Und mit einem Kollegen vom Studium gemeinsam haben wir unseren allerersten Projektantrag geschrieben an die Stiftung Nord-Südbrücken, die damals ein Personalkostenförderprogramm ausgeschrieben hatten.
Die kenne ich auch gut.
Genau. Und es war, wir konnten damals sage und schreibe 12.000 D-Mark bekommen für einen Antrag. Und haben da uns zusammengesetzt und haben einen ganz tollen Antrag für unsere Begriffe zusammengeschrieben, hatten nur so eine Vorstellung, wir machen eine Schüler-AG auf und also wir sitzen im Ökohaus und dann kommen die an Entwicklungspolitik interessierten Schüler jede Woche einmal zu uns in die AG. Der Antrag ist durchgegangen, wir konnten also dieses Projekt starten. Zuerst mein Kollege, später ich, wir haben uns dieses ein Jahr dann geteilt. Aber es kamen die Schüler nicht. Das war so interessant. Also wir mussten sehr schnell unseren Plan dann umstellen. Das konnten wir aber machen. Mhm. Und ich, es war einfach eine AG zu machen, einen Flyer zu verteilen und zu denken, die Schüler laufen uns die Bude ein. So war es leider nicht. Wir haben dann andere Projekte draus, also Projekttage für Schüler und Schulklassen entwickelt.
Die gibt es ja heute auch. Die gibt es heute noch. Auch zu verschiedenen Themen.
Genau.
Ja.
Und letztlich war das so der Start eigentlich für die Bildungsarbeit, die dann auch bei Ökohaus sich immer weiterentwickelt hat. Da habe ich dann auch sehr, ich würde sagen, 12, 13 Jahre mitgearbeitet. Genau. Und nach Ökohaus, 13 Jahre Ökohaus, Bildungsarbeit, auch habe ich eine Schulpartnerschaft nach Guatemala begleitet zwischen Rostocker Schulen und Schulen in Guatemala. Und dann habe ich damals schon mal eine Pause gemacht, war eine Weile in England, um mein Englisch aufzufrischen und kam dann zurück und nach einer Elternzeitvertretung noch bei Migra MV, wo ich Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe für eine Elternzeitvertretung, war ich beim Eine Welt Landesnetzwerk seit 2012.
Ja, auch schon eine ganze Weile. Genau. Ich will noch mal kurz zurück zu den Projekttagen in den Schulen. Was war da euer Ziel, beziehungsweise was war auch das Ergebnis? Also konntet ihr zum Beispiel positive Entwicklung beobachten oder?
War total interessant. Ich weiß also, Ende der 90er, als wir mit den Projekten begonnen hatten, war es zunächst so, dass wir eigentlich von Schule zu Schule getingelt sind, wirklich also vor Ort uns mit den Direktorinnen und Direktoren und auch mit Lehrerinnen unterhalten haben und erklärt haben, was wir mit den Projekttagen wollen. Und es war anfangs, wir hatten also Projekttage wie das Leben in Afrika. Also heutiger Sicht würde ich auch manches vielleicht anders machen, aber das waren sozusagen die, ich nenne jetzt mal die Renner der damaligen Projekttage. Gerade Grundschulen, ja, und können wir nicht was machen mit Trommeln und Kochen? Das fanden die sogar die Lehrerinnen damals und ganz oft ganz toll. Also und sehr schnell haben wir halt gemerkt, dass wir mit der Bildungsarbeit aufpassen müssen, dass wir nicht Stereotype wiederholen. Also, dass wir dann sehr schnell auch angefangen, Menschen, die aus, meinetwegen aus Angola hatten wir einen Referenten, den wir dann oft eingeladen haben und dann auch Listen gemacht haben, was ist eigentlich unser Bild von Afrika? Mit den Schülern sind wir das durchgegangen und also was ist in den Köpfen drin, würde Afrika halt, mit was wird es verbunden und wie sieht die Realität aus? Mhm. Also, welche Bilder zeigen wir dann in Projekttagen? Zeigen wir die Modernität oder zeigen wir die Armut? Und das war ein sehr wichtiger Lernprozess für uns damals im Ökohaus, auch sicher bei sehr vielen anderen Bildungsträgern und letztlich auch in den Schulen. Und irgendwann haben wir auch gesagt, also wenn wir in Anfrage kommen von der Schule, ja irgendwas mit Trommeln und Kochen, dann lehnen wir das in der Form ab.
Ja. Auch einfach ein reflektierteres Bild.
Genau. Wir müssen sehr gut aufpassen, welche Sprache, welche Bilder, welche wir verwenden in unserer Arbeit.
Und hat sich bei den SchülerInnen auch was verändert? Also konntet ihr da irgendwie sehen, okay, da passiert ein Denkprozess?
Genau, da muss man halt sagen, in dem Moment, wo man einen einzigen Projekttag macht, das ist schwer einzuschätzen. Wir kennen die Schüler nicht vorher und nicht hinterher, was sich wirklich verändern kann. Wir haben dann später auch angefangen, eher Projektwochen zu konzipieren. Und da konnten wir viel eher einschätzen, wie waren die Schülerinnen am Anfang der Woche und was haben sie dann am Freitag bei der Präsentation gemacht und wie haben sie das weiterverarbeitet. Also das waren eigentlich von der Entwicklung her die spannenderen Sachen. Mhm. Die Schulen selbst haben sehr oft einzelne Projekttage angefragt.
Ja, okay.
Aber auch aus Zeitgründen. Wo das meiste passiert ist, waren wirklich die Begleitung der Schulpartnerschaften. Mhm. Also das habe ich, es gab am Anfang 3 Schulen in Rostock und auch 3 Schulen in Guatemala, die mitgemacht haben. Und wir hatten insgesamt in den, ich glaube, das lief insgesamt fast über 10 Jahre damals, dass wir mehrere Reisen nach Guatemala gemacht hatten mit deutschen Lehrerinnen und Schülerinnen und auch zweimal in die Guatemalteken in Rostock waren. Also es gab 4 Reisen, 2 hin, 2 zurück, mit unterschiedlichen Generationen von Schülerinnen und Lehrerinnen. Und das waren die, das haben wir natürlich immer gut vorbereitet. Es gab auch zwischendurch Internet war noch nicht so gut ausgearbeitet, also diese Idee, da man chattet zusammen, das war noch nicht so richtig machbar, aber es gab trotzdem auch Kontakte und da ist im Laufe der Jahre richtig viel passiert. Da habe ich auch dann im Nachgang von einigen Schülern und Schülerinnen was erfahren, die gesagt haben, das hat mich total geprägt, diese gemeinsame Reise oder dieser Besuch der Guatemalteken hier in Rostock, was wir da miteinander gelernt haben. Und insofern würde ich sagen, das sind dann zwar eben nur ausgewählte wenige Schülerinnen gewesen und Schüler.
Aber die tragen diese Botschaft weiter.
Genau, ne? Genau.
Oder berichten vielleicht auch ihren Familien davon, ihren FreundInnen und nehmen das vielleicht ja auch mit ins Berufsleben, ne? Dass sie eben diese Perspektive,
definitiv,
wenn sie zum Beispiel in einem Unternehmen arbeiten, dass sie das irgendwie auch mitnehmen und weitertragen und vielleicht auch Sachen dann zum Positiven versuchen zu ändern zumindest.
Genau, wir hatten, also ein Lehrer war mit und der war unser Technikaffiner, der hatte das damals auch, unsere Reise nach Guatemala, die zweite, hatte er dann so organisiert, dass die Schülerinnen jeden Abend einen kleinen Bericht geschrieben haben und Fotos mitgeschickt wurden und das ist dann sozusagen, haben dann die Deutschen, die zu Hause gebliebenen Schüler dann in Rostock, dann konnten sich das immer angucken. Also da gab es dann wirklich auch einen guten Austausch schon.
Genau. Ja, deswegen ist diese entwicklungspolitische Bildungsarbeit ja auch gerade so wichtig, ja, dass eben Menschen diese Erfahrung machen können und die eben auch weitertragen. Und es kommt ja dann immer mehr dazu. Also diese Menschen erzählen ja anderen Leuten auch davon. Ja.
Ich kann dir noch ein Beispiel sagen, was damals total hilfreich war. Als die Gruppe der Guatemalteken hier in Rostock war, hatten wir auch ein Projekt gemacht gemeinsam. Wie sehe ich die andere Stadt? Und merkt man ja selber, man fährt irgendwo hin und man fotografiert das Exotische. Und dann haben wir auch den guatemaltekischen Schülerinnen, die hatten dann auch Kameras und haben sozusagen Rostock fotografiert während dieser Zeit und haben dann ihre Eindrücke aus Rostock an der Abschlusspräsentation in der Borwin-Schule damals gezeigt. Das war total spannend, was fotografiert wird. Also was für Menschen, die aus Guatemala kommen, in unserer Stadt plötzlich so interessant war.
Mhm. Ja, cool, spannend. Wir gehen mal ein bisschen weiter in der Timeline. Du hast ja damals angefangen beim Eine Welt Landesnetzwerk und hast die Geschäftsleitung übernommen. Wie war denn damals der Stand der Eine Welt Arbeit in MV?
Genau. Ja, das war genau. Es war 2012, als ich hier angefangen habe. genau, wie war der Stand? Also wir hatten damals, ich glaube, so etwa 25 Mitglieder, als ich angefangen hatte. Nur mal so ein paar Zahlen. Heute haben wir 62. Wir hatten damals einen Newsletter auch schon, den gab es. Der hatte eine Reichweite von 70 Adressen.
Mhm. Jetzt ist es mehr.
Ja, es ist mehr.
Viel mehr.
Viel mehr. Ich würde sagen 700 bis 800. Ne? Mhm. Wir hatten natürlich eine Website. Genau.
Die kenne ich auch.
Genau, und wir hatten, glaube ich, es war die Eine Weltarbeit, war sicher auch schon sehr vielfältig, aber bekannt war uns, waren eher die Gruppen aus Rostock, Greifswald, vielleicht noch einzelne in Schwerin. Also wir waren, es war sehr auf Rostock fixiert. Das Netzwerk war auch sehr Rostock-lastig. Und das hat sich auf jeden Fall verändert, dass wir durch die verschiedenen Projekte wie Weltwechsel, wie das Projekt
Was
Globale.
Was ist Weltwechsel? Ah, erklär das doch nochmal. Früher hieß das ja anders. Das genau. hieß Entwicklungspolitische Tage Mecklenburg-Vorpommern.
Noch länger.
Oder
Entwicklungspolitische
noch länger?
Bildungs- und Informationstage.
Oh.
Wow.
Langer Titel.
Langer Titel. Genau. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die traditionell im Herbst stattfindet. 3 Wochen. Also, ja, genau. Bisher lang sehr oft im November, jetzt ab diesem Jahr soll es ja im Oktober stattfinden, 3 Wochen. Und da sollen entwicklungspolitische oder Veranstaltungen stattfinden, also Vorträge, Lesungen, Workshops, Filme, Workshops, ja. genau, Aktionen, Ausstellungen und das landesweit. Und genau, wie gesagt, anfangs war auch das sehr auf Rostock und Greifswald bezogen. Mittlerweile sind so um die 20 Orte, in 20 Orten in ganz MV finden Veranstaltungen statt.
Mhm.
Genau. Also das ist sozusagen, das Netzwerk ist halt wirklich in die Breite gegangen. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass es eigentlich überall, in allen kleinen Orten und kleinen und Kleinststädten oder manchmal auf Dörfern, so Begegnungsorte gibt, ich sag mal so Dorfcafés oder andere Begegnungsorte, so soziokulturelle Zentren, so das ist so der Fachbegriff, wo die Leute eigentlich den eine Weltgedanken oft mitdenken, auch wenn sie ihn nicht explizit haben.
Mhm.
So, und dass wir mit solchen Vereinen über Weltwechsel oder über andere Projekte Kontakte bekommen haben, die zum Teil auch Mitglied geworden sind bei uns oder sich an Weltwechsel beteiligen und damit so eine Weltarbeit hier vor Ort mit übernehmen. Ne?
Mhm.
Über das, ja, was wir gesagt haben, wie, was sie einkaufen, welche Themen sie behandeln. Und
ja.
Das finde ich schon klasse. Also ich will gar nicht sagen, dass es die vor 20 Jahren nicht gab, diese Gruppen. Aber sie waren uns nicht bekannt und sie waren nicht Teil eines Netzwerkes.
Also würdest du sagen, dass Weltwechsel schon ein sehr großer Erfolg war für die eine Weltarbeit in MV?
Ja, würde ich definitiv so sagen.
Ja.
Genau.
Wenn wir gerade über Erfolg sprechen, was waren denn so Rückschläge in den Jahren?
Was waren Rückschläge, ja. Also ein großer Rückschlag, den empfinde ich schon so, dass wir eigentlich in den letzten 3-4 Jahren oder ich fange mal anders an. Ein Rückschlag war definitiv, dass wir aktuell in der Landesregierung, in der aktuellen Landesregierung kein richtiges Pendant für das Thema Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit finden. Wir hatten so große Hoffnung, von dem Koalitionsvertrag, von dem wir eben sprachen, von 2021, 22, ne, rot-rote Regierung, das Thema EZ war erstmalig im, also Entwicklungszusammenarbeit war erstmals im Koalitionsvertrag erwähnt, das eine Weltpromotorinnenprogramm war dort erwähnt als zur Weiterfinanzierung. Und dann ist das alles einer Umstrukturierung zum Opfer gefallen. Also es gab das Referat, mit dem wir bis dahin sehr, sehr gut zusammengearbeitet hatten in der Staatskanzlei, das wurde aufgelöst. Und die Zuständigkeit für Entwicklungszusammenarbeit innerhalb der Landesregierung wechselte zum Wissenschaftsministerium. Und dort gab es wiederum mehrere Personalwechsel, Interimslösungen. Und es ist bis heute für uns und die Menschen, die dort arbeiten, die haben zum Teil gar nicht die entsprechenden Ressourcen, also die haben nicht die zeitlichen Kräfte, um sich mit dem Thema wirklich gut auseinanderzusetzen. Und das ist für uns manchmal wie so ein Gefühl, wir reden gegen eine Wand, wir kommen da nicht weiter. Ne? Also das eine Weltpromotorinnenprogramm, wo wir eine Finanzierung vom Land für brauchen, ist jedes Jahr und jedes Jahr und jedes Jahr ein großer Kampf und Krampf. Wir kommen auch mit anderen Themen nicht voran. Das Land beteiligt sich gerade kaum noch an der am Runden, also es gibt keinen Rundentisch Entwicklungszusammenarbeit mehr. Der ist zum Beispiel eingestampft worden. Gibt's einfach nicht mehr.
Was wurde an diesem Rundentisch gemacht?
Genau, der Rundentisch Entwicklungszusammenarbeit, den hatten wir mit ins Leben, also mit angeregt. Das war, also die Staatskanzlei hatte eingeladen, alle Ministerien schickten ihre Vertreter, auch die Zivilgesellschaft kam, auch Engagement Global beispielsweise. Und wir haben uns einmal im Jahr getroffen und uns zu bestimmten Themen zur Entwicklungspolitik hier im Land ausgetauscht und neue Projekte auch überlegt, angeschoben. Wir haben halt einfach, es war erstmal sehr viel Informationsaustausch und es gab dann die Idee, daraus auch wirklich Arbeitsgruppen zu bilden und sich zum Beispiel zum Thema nachhaltige Beschaffung weiter zu bilden oder Projekte anzustoßen oder zum Thema Partnerschaften, also internationale Partnerschaften. Genau. Und alle das ist quasi im Moment haben wir da gar keinen, also wir finden da keinen Zugang mehr. Das ist wirklich ein Rückschlag.
Mhm. Ja. Und zwischendurch war es ja auch schon mal anders, ne? Genau, dass da wirklich auch Schwung, auch
genau.
Von der Verwaltung her, sag ich mal, dass da mehr gekommen ist, dass es eine gute Zusammenarbeit gab und dass es gerade jetzt in den letzten Jahren immer schwieriger wurde.
Ja, definitiv. Also es war eine Zeit, wir haben dann, wie gesagt, das Referat 310 damals in der Staatskanzlei und es war eine richtig gute Zusammenarbeit. Wir haben eine gemeinsame Klausur gemacht. Wir haben uns Projekte überlegt, die wir anstoßen wollen. Eine Länderpartnerschaft war im Gespräch. Die enge Zusammenarbeit. Wir hatten da eine Übersicht mehr erstellt. Wer sind eigentlich die Akteurinnen und Akteure der eine Weltarbeit? Ne? Nicht nur die Vereine, sondern auch Universitäten und Schulen und was machen die Kirchen, was machen staatliche Organisationen? Da war richtig viel zusammengekommen und daran wollten wir dann anknüpfen. Wir wollten halt zum Thema Nachhaltigkeit, Agenda arbeiten weiter und ja, es ist leider alles eingeschlafen und wir, wie gesagt, finden keinen Andock. Und ein Thema, was uns natürlich auch immer antreibt, das Thema Klimagerechtigkeit, also Klimawandel, Klimagerechtigkeit, einzufordern. Da gab es jetzt auch mit dem neuen Koalitionsvertrag die Idee, das Thema in das Klimaschutzgesetz für MV einzuspeisen. Und auch da, still ruht der See. Wir haben unsere Zuarbeiten gemacht. Wir haben da also mehrere Gespräche gehabt, Netzwerktreffen, richtig Sachen auch zugearbeitet. Das Klimaschutzgesetz und die Klimagerechtigkeit da drin, ich weiß nicht, wo das gerade steckt.
So. Ja.
Das heißt, also da, das ist wirklich, das nervt nicht nur, das ist richtig bitter auch, also so, wir können zivilgesellschaftlich viel erreichen, aber wir können natürlich noch mehr erreichen, wenn das auch sich dann in Gesetzesvorlagen mit einfließt, in Vorhaben, die in dem Fall in unserem Pangdang das Land auch wirklich voranbringen will.
Und was kann man aus diesen letzten Jahren vielleicht auch lernen oder was können wir da vielleicht auch mitnehmen? Also wir als Team vom Eine Welt Landesnetzwerk, wir machen ja weiter. Aber genau, vielleicht hast du ja so ein paar Tipps oder vielleicht auch, was würdest du anders machen? Gibt's da irgendwas?
Ich weiß nicht, ich mache die Sachen halt so, wie ich sie mache. Also es ist natürlich, ich habe mich jetzt entschieden, hier auch aufzuhören. Und das hat nicht nur oder nicht mit diesem Frust in erster Linie zu tun, sondern weil ich halt wirklich denke, dass es so für mich gerade wichtig ist, mal eine Pause zu machen. Ich werde bestimmt irgendwann wieder ich werde mich irgendwo wieder einbringen und aktiv sein. Was könnt ihr als Team machen? Was können Menschen machen, die engagiert sind? Ich finde schon, dass es wichtig ist, auf sich aufzupassen, die eigenen Ressourcen gut einzuordnen und nicht auszubrennen, sondern wirklich weiter, wenn man für eine Sache brennt, kann man auch ausbrennen, also da aufzupassen. Ich finde halt jetzt, ich drück's manchmal so aus, ich bin hartnäckig und hab, das finde ich auch wichtig, mutig, hartnäckig, immer dran zu bleiben. Und wenn jetzt aber jemand Neues kommt oder wenn ihr weitermacht, also trotzdem weiter die immer an die Tür zu klopfen, irgendwann geht sie auch auf.
Ja, nicht aufgeben.
Nicht aufgeben oder eben zu sagen, okay, jetzt kommen wir hier nicht weiter, dann suchen wir uns vielleicht einen anderen Weg. Es gibt so viele Themen, mit denen wir uns befassen können und
es gibt immer was zu tun.
Absolut, absolut, ja. Also es wäre ja schön, wenn unsere Arbeit irgendwann unwichtig wäre, aber das wird wahrscheinlich, wenn man sich die Weltlage anguckt, nicht passieren. Aber ich finde so, optimistisch bleiben, dranbleiben und auch irgendwie merken, ich brauche jetzt mal eine Pause.
Ja,
auf sich selbst achten. Wir haben einen Marathon vor uns und aktuell könnte man ja sagen, die Weltlage macht ja wirklich nicht gerade, die macht ja wirklich manchmal richtig auch Angst, ne? Und auch da, das reden wir auch manchmal im Team. Es ist ja immer die Sache, was ist mein Interessensbereich? Da interessiert mich die ganze Welt und dann habe ich ganz viel ich kann ganz viel Informationen sammeln und in der heutigen Zeit erst recht. Und was ist aber mein Einflussbereich? Und wenn wir im Einflussbereich bleiben, da können wir was verändern. Der ist manchmal vielleicht, wirkt der sehr klein, Aber das ist das ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Und da ist dann auch das macht was mit einer Person. Wenn man wirkt, dann will wirksam sein. Wenn ich nur den ganzen Frust der Welt und die ganzen schlimmen Sachen in mich aufsauge, dann bleibe ich im Interessensbereich und dann macht mich das vielleicht mutlos, ohnmächtig, frustriert. Und wenn ich versuche, okay, an der Stelle, da tue ich was, dann empfinde ich eher Freude, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, aber viele Menschen diese kleinen Schritte und dann sind wir wieder. Dann kommen wir wieder zusammen. Und das ist dann so wieder, dann sind wir wieder, der Kreis schließt sich bei Weltwechsel. Wenn mir Menschen beispielsweise aus Knäuen mal gesagt haben, oh, das ist so toll, dass wir mit unserer Veranstaltung hier im kleinen Knäuen in einem landesweiten Heft stehen können, mit unserer Veranstaltung. Das macht uns so stolz. Mhm. Sonst interessiert sich keiner für uns.
Ja. Das war auf jeden Fall schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich wollte dich noch was fragen. Ich habe es ja schon im Intro angekündigt. Hat sich diese Arbeit gelohnt für dich?
Auf jeden Fall. Finde ich immer über die langen Zeiträume betrachtet. Mhm. Ich glaube, dass wir manchmal so von heute auf morgen gedacht, ach Gott, wir schaffen ja nichts, wir erreichen nichts, es kommen hier wenig Leute oder da, wer liest das schon, wen interessiert das gerade? Auf einen langen Zeitraum betrachtet auf jeden Fall. Da gebe ich dir ein Beispiel noch. Als ich anfing mit dieser Arbeit vor über 30 Jahren, gab es ja auch schon die ersten Weltläden und da waren das immer die Nischen irgendwo ganz versteckt, zweimal in der Woche geöffnet und jetzt sind Fairtrade-Produkte in jedem Supermarkt. Die Marke Fairtrade ist bekannt, genau, sie ist im Mainstream angekommen. Kann man alles auch kritisch betrachten, aber ich finde es gut. Also man fängt mit einer Nische an und dann bewegt sich was. Insofern.
Es gibt ja auch Weltläden, die auch so sehr trendy sind, sag ich mal, und auch so ein bisschen ihr Image geändert haben und wo man auch gerne einkauft mittlerweile.
Genau. Ja. Na, und wie gesagt, die Fairtrade-Bewegung ist mittlerweile eine breite Bewegung und kriege ich überall und das ist gut.
Ja. Möchtest du zum Schluss jetzt nochmal irgendwas loswerden?
Was möchte ich loswerden? Ja, ich, wie gesagt, ich arbeite jetzt ja nicht mehr so sehr lange hier. Ich gehe Ende März, Ende Mai verlasse ich das eine Weltlandesnetzwerk. Ich wünsche euch allen total viel Spaß an dieser Arbeit, so wie ich sie hatte. Mir hat sie immer Spaß gemacht und auch jetzt, ich bin mittendrin. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich werde immer dabei bleiben.
Vielen Dank, Andrea. Ich weiß, wir können dich anrufen, das weiß ich. Ja, vielen Dank.
Ihr werdet mich nicht los.
Auf jeden Fall. Dann vielen Dank, dass du hier nochmal zu Gast warst in unserem Podcast und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute und wer weiß, vielleicht bist du ja nochmal irgendwann hier im Gespräch.
Wer weiß.
Das war Globallokal. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne und folgt unserem Instagram-Kanal @einewelt_mv. Bis zum nächsten Mal.